Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 49. Als die Hilferufe der fremden Völker sich mehrten, sprach der Meister mit den Gelben, um zu erfahren, ob es möglich sein würde, einige seiner Schüler in das Land der Fremden zu schicken. Sie, die selbst zu Gott gefunden hatten, wünschten nichts sehnlicher, als dass die Iren den gleichen Weg geführt werden könnten. Aber sie verkannten die große Gefahr auch nicht, die in der unbeherrschten Wildheit dieses blutdürstigen Volkes lag. Zarathustra brachte die Gedanken hierüber als Anliegen vor Gott. Die Antwort, die ihm durch den Lichten wurde, besiegte alle Bedenken. Lass die Schüler im Vertrauen auf Gottes, des Allmächtigen Hilfe, in das ferne, fremde Land gehen. Sie werden in mühsamer Arbeit die Seelen lockern und den Samen ausstreuen müssen. Aber es wird Segen auf dieser Arbeit liegen. Damit es ihnen leichter falle, das Zutrauen der Wilden zu gewinnen, stelle den Gelben frei, wer von ihnen in die Heimat zurückkehren will. Du kannst die, welche das wünschen, ruhig ziehen lassen. Einen Schutz gegen räuberische Überfälle bilden diese längst vergessenen Stammesbrüder nicht mehr. Nun sprach Zarathustra mit seinen Schülern, von denen sich viele zu diesem Dienst bereit erklärten. Ein so glühendes Verlangen war in ihnen, von Gott zu solchen sprechen zu dürfen, die noch gar nichts von ihm wussten, dass sie die Gefahren völlig vergaßen. Darauf befragte der Meister die Gelben, wer in seine Heimat zurückkehren wolle. Er hatte erwartet, dass sie alle das Land verlassen wollten. Stattdessen meldeten sich nur zwei. Erst als er ihnen sagte, welcher Dienst als Gegengabe für ihre Freiheit verlangt werde, erklärten sich noch sieben bereit, mit den Schülern zu ziehen. Sie wollten aber als Sendboten betrachtet werden, bei den Schülern bleiben und mit ihnen später wieder zurückkehren zu dürfen. Iran ist jetzt unsere Heimat, versicherten sie. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir unseren Brüdern nicht allzu viel von hier erzählen, sonst ergreift sie alle das Verlangen, sich auch hier anzusiedeln. Das wäre ein Schaden für Iran. Die Aussendung der Schüler in das ferne, unbekannte Reich gestaltete sich zu einer weihevollen Feier. Einige weiße Schwestern hatten gebeten, mitziehen zu dürfen. Indessen hatte Yadasa dies nicht erlaubt. Erst sollten die Männer Bahn brechen. Danach konnten weiße Schwestern folgen, wenn es nötig wurde. Auf dem langen Marsch durch Iran, danach über das Gebirge in das fremde Land, lernten die Schüler die Sprache der Gelben. Sie fanden alles so, wie diese es beschrieben hatten. Irrglaube und Wahn, Blutdurst und Wildheit, Zügellosigkeit und Verkommenheit. Aber unermüdlich lehrten und arbeiteten sie, beschützt von den Gelben, die ihnen nicht von der Seite wichen. Denen selbst gefiel ihr eigenes Land weniger denn je. Sie klagten, wie entsetzlich dies alles sei, und legten kräftig Hand an, um Wandel herbeizuführen. Aber Erfolg sollte dem Opfermut der Ausgesandten nicht beschieden sein. Immer wieder gewann der ungezügelte Sinn des wilden Volkes, das keinen fremden Einfluss dulden wollte, die Oberhand. Es kam zu Empörung und Mord. Nachdem die meisten der Ausgesandten und sechs ihrer Beschützer umgekommen waren, flüchtete der Rest nach Iran zurück. Zarathustra nahm sie liebevoll auf. Die erwarteten Vorwürfe blieben aus. Er hatte bereits durch die lichten Helfer Nachricht von dem Ausgang des Unternehmens erhalten. Nun sollte er niemanden mehr zu dem halsstarrigen Volk schicken. Dann wurde Zarathustra ein anderer Auftrag aus lichten Höhen. mit Vistaspa, der zum Jüngling herangewachsen war, sollte er noch einmal das ganze Reich bereisen und alle Ortschaften aufsuchen, wo Priester amteten. Er sollte sich dabei Zeit lassen, es aber so einrichten, dass er zur Zeit der Feier in der Nähe des Berges sein konnte, um sie selber abzuhalten. Dieser Auftrag erfüllte Vater und Sohn mit Freude. Gern hätten sie Yadasa dabei gehabt, aber sie wandte ein, wenn sie mitreisen sollte, würde sie Befehl dazu erhalten haben. Sie wollte bei den Frauen bleiben. Hafiz schwankte lange, ob er nicht sich anschließen solle. Er war zwar ein alter Mann geworden, aber er fühlte sich noch rüstig und hätte gern nochmals sein Land gesehen. Doch auch er entschloss sich, daheim zu bleiben. Von der Nordgrenze kamen allerhand beunruhigende Nachrichten. Da wagte er nicht, die Hauptstadt zu verlassen. So ritten Vater und Sohn, begleitet von einem stattlichen Tross von Schülern und Dienern, miteinander den ihnen bestimmten Weg. Der Jüngere war ganz erfüllt von Freude auf alles, was er sehen durfte. Viel hatte Zarathustra von früher erzählt. Feste Vorstellungen hatten sich in der Seele des Jünglings gebildet. Er hatte vergessen, dass so viel Zeit wie die Zahl seiner Lebensjahre seit seines Vaters letzter Reise verstrichen war. Vieles hatte sich inzwischen geändert. Aus kleinen Ortschaften mit armseligen Hütten waren aufblühende Städte geworden. Zum Teil lagen sie trutzig in Felsen eingebettet. Andere schmiegten sich lieblich dem Lauf eines Flüsschens an. Wieder andere drückten sich schutzsuchend gegen einen Wald. Überall aber fanden sie reges geistiges Leben, einheitlichen Glauben und ein Streben, nach Gottes Geboten zu handeln. Überall war Frieden und Einigkeit, emsiger Fleiß und wohltuende Sauberkeit. In den Gebirgsgegenden wurden die langhaarigen Ziegen und die wetterfesten Schafe geweidet, aus deren Fellen und Wolle Männer und Frauen treffliche Kleidungsstücke zu fertigen verstanden. Hier wurden auch die farbigen Wollgarne gesponnen, aus denen die Frauen des Landes die dicken Matten knüpften und webten. In den Ebenen bestellten die Männer die Felder und hüteten Rinder und Rosse, während die Frauen Stoffe webten und Körbe flochten. Am Rande der Wüste beschäftigte man sich mit Salzgewinnung und weiterhin mit Verarbeitung von Metallen. Dann kam die Rosengegend, die wie ein einziger, riesiger, blühender Garten aussah. Hier verstanden es die Leute, aus den Rosenblättern köstlich duftendes Öl zu pressen. Vistaspa hatte genug zu sehen. Er schaute auch mit der Seele. Er wollte seine künftigen Untertanen in allem kennenlernen. Er nahm auch teil an allem, was er sah. Keinen Handwerker konnte er schaffen sehen, ohne dass er wenigstens auf Augenblicke zu ihm getreten wäre. Wo es anging, bat er, einmal selbst einige Handgriffe tun zu dürfen. Und dem sonnigen, schönen Jüngling wurde selten eine Bitte abgeschlagen. Noch wusste niemand, dass er einmal des ausgedehnten Reiches Beherrscher werden sollte. Trotzdem hatte sich sein Beiname, der junge Fürst, weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus verbreitet. Sein Großvater Nasim lebte nicht mehr. Zarathustra zeigte dem Sohne die Ortschaft, in der die Mutter aufgewachsen war. Die Leute, die noch sehr an Yadasa hingen, freuten sich, ihren Sohn bei sich zu sehen. Dann kamen sie in die Ortschaft, in der Mursa und Anara die Herrschaft führten. Der Älteste war gestorben und die Leute hatten Mursa dieses Amt neben dem Priestertum übertragen. Beim Anblick dieser schmucken Ortschaft konnte man kaum glauben, dass dies der Platz gewesen war, aus dem man mit Gewalt den Schmutz hatte beseitigen müssen. Fast 2 Jahre waren die beiden Reiter mit ihrem Tross unterwegs. Dann kehrten sie befriedigt in die Hauptstadt zurück, sehnlich von allen erwartet. Fürst Hafiz sagte, er habe nur noch warten wollen, bis sein Nachfolger wieder anwesend sei. Nun sei er bereit, dieses Leben zu verlassen. Schmal und durchsichtig war sein immer noch männliches Antlitz geworden. Die Hände zitterten, aber sein Geist schien in den letzten Monaten noch gereift zu sein. Er sprach sehr wenig, aber was er sagte, das hatte Wert. Nun begehrte er, dass Vistaspa ständig um ihn bleibe, damit er ihm noch alle Anweisungen geben könne, die notwendig schienen. »Ich will Abschied nehmen von meinem Volk, Zarathustra«, sagte er eines Tages, nachdem er die Nacht im Gebet verbracht hatte. »Ist es wohl möglich, dass ich heute Abend nach der Andacht zu den Menschen spreche?« Das fand der Meister richtig. Es wurde unter dem Volk verbreitet, dass der Fürst selber am Abend reden wolle. Da kamen auch solche, die sonst manchmal allerhand Vorwände gehabt hatten, um aus Bequemlichkeit der Andacht fern zu bleiben. Abends ließ sich Hafiz in die Andachtshalle tragen. Der Gottesdienst verlief wie immer. Vielleicht fand Zarathustra noch innigere Worte als sonst, die Seelen zu ergreifen. Danach verkündete er, dass alle versammelt bleiben sollten, da Fürst Hafiz zu ihnen sprechen wolle. Hafiz trat in die Mitte, gestützt auf Vistaspa, den er nicht von der Seite ließ. Würdig sah der Greis aus, in dem reich gestickten Gewand, mit der Krone auf dem Haupte. Er dankte seinem Volk, dass es ihm während der langen Zeit seiner Herrschaft niemals durch Ungehorsam oder Unfrieden das Leben schwer gemacht hatte. Das Beste in meinem Leben war, dass Gott uns würdigte, den Zoroaster in unserer Mitte zu haben, Irana, sagte er dankerfüllt. Von ihm lernten wir, Gott den Höchsten zu finden. Durch seine Tätigkeit einte sich das Reich. Kinderlos scheide ich. Wenn ich aber nun von euch gehe, so werdet ihr nicht führerlos sein. Meinen Nachfolger habe ich für euch erzogen. In eurer Mitte wuchs er auf. Ihr liebt den jungen Fürsten. Seid ihm treu, wie ihr es mir gewesen seid. Tiefe Bewegung ging durch die Reihen. Nun wandte sich Hafiz an den Jüngling. »Knie nieder, mein Sohn, dass ich dich segne.« Und während Vistaspa dem Befehl gehorchte, nahm Hafiz die Krone vom Haupte und setzte sie auf das geneigte jugendliche Haupt. Ein leises Gebet schien er dabei zu sprechen. Danach erhob er die Stimme abermals. »Ahura Mazda segne dich, mein Sohn. Er hat dich vor deiner Geburt zum König dieses Volkes bestimmt. König sollst du sein von heute an. Erhebe dich, König Vistaspa von Iran.« Trotz der Heiligkeit des Ortes wurden Rufe laut. Die einen jauchzten dem jungen Herrscher zu, die anderen baten den Fürsten, noch nicht von innen zu gehen. Er lächelte müde. »Gönnet mir noch ein paar Jahre an der Seite des jungen Königs, in denen ich mich als Berater dessen erfreuen kann, was Jugendkraft unternehmen wird.« Als der Meister merkte, dass Hafiz nichts mehr sagen wollte, trat er neben ihn und dankte im Namen des Volkes für die liebevolle und gütige Herrschaft, die der Fürst stets geübt hatte. Danach betete er um friedevolle Jahre des Ausruhens und um helfende Kraft für den jungen König. Dieser trat sein Amt mit Freuden an. Von klein auf an den Gedanken gewöhnt, einmal Hafiz ersetzen zu sollen, hatte er offenen Auges das Tun des Fürsten beobachtet. Später hatte dieser jede Maßnahme mit dem jungen Nachfolger besprochen, ehe er sie ausführte. Nun wollte Vistaspa es ebenso machen. und täglich alles mit seinem väterlichen Freunde besprechen. Da stieß er auf entschiedenen Widerstand. »Du darfst dich nicht daran gewöhnen, mich bei allem zu fragen, ob ich es gut heiße, mein Sohn«, sagte der Greis gütig, »sonst wirst du zu unselbstständig. Wenn du etwas unternommen hast, kannst du mir nachher davon berichten und wir besprechen es. Das wird besser sein.« Die Unruhen im Norden des Landes, die nachgelassen hatten, mehrten sich wieder in bedrohlicher Weise. Immer neue Botschaften berichteten von räuberischen Überfällen, von Mord und Brandstiftung. Es musste gehandelt werden, damit die Übergriffe nicht weitergingen. Vishtaspa war in den Gedanken erzogen worden, dass Blutvergießen gegen die Gebote Gottes ist. Aber er wusste auch, dass Hafiz auf Gottes Befehl damals den Feinden entgegengezogen war. So rüstete auch er sich, nach Norden zu reiten, und eine große Schar Bewaffneter sollte ihn begleiten. Wenn auch der Fürst im Inneren meinte, die Hälfte der Mannschaft würde genügen, so ließ er den jungen König dennoch gewähren. Er sollte zeigen, was er auszurichten imstande sei. Wie damals segnete Zarathustra die Ausziehenden, die frohgemut, als ob es in ein Abenteuer ginge, davonritten. Der König aber hatte einen Plan, den er den Anführern unterwegs mitteilte. Zuerst hörten sie erstaunt, was er ihnen klarzumachen suchte. Danach, als sie erfasst hatten, um was es ging, freuten sie sich und baten um Erlaubnis, die Männer davon zu verständigen. Das geschah noch am gleichen Abend, und Gelächter zog von Zelt zu Zelt, immer neue Frohsinnsausbrüche weckend. In dieser frohgemuten Stimmung kamen sie, nach sehr beschwerlichem Ritt, nach vielen Tagen im Norden an, wo zerklüftete Felsen, zerrissenes Gebirge, welches sich schwindend gen Himmel türmte, die Grenze des Landes bildete. Das waren gute Schlupfwinkel für Räuber. In allen Ortschaften, durch die er zog, hörte König Vishtaspa die bewegten Klagen der Geschädigten. Je näher er an das Gebirge kam, desto mehr Spuren des Mordens und Brennens fand er. Die Menschen zitterten vor jedem neuen Tag. Freundlich rief er ihnen zu: »Es wird ein Ende nehmen, ich verspreche es euch.« In ganz kleinen Abteilungen ließ er seine Leute nach wohlüberlegtem Plan in die Berge reiten. Er hatte selber alles ausgekundschaftet, geführt von einem dort Ansässigen, sodass er genau alles bestimmen konnte. Die räuberischen Nachbarn waren keiner Gegenwehr gewärtig. Männer, die sich über die Grenze hinaus in Feindesland gewagt hatten, brachten die Nachricht, dass an zwei Stellen ein Überfall geplant sei. Nun hieß es auf dem Posten sein. Und was der König nach innigem Gebet erdacht hatte, das glückte. Eine ganze Nacht dauerte der Kampf, der aber unblutig verlief, dank der großen Überzahl der Krieger des Königs. Am Morgen brachten die Bewaffneten etwa 100 gefangene, gefesselte Feinde vor den König. Mürrisch und hasserfüllt waren die Blicke, die die Gefangenen um sich warfen. Dabei konnten sie ihre Neugier nicht verbergen. Was sie da sahen, weckte ihre Verwunderung. Vishtaspa hatte absichtlich seine gesamte Streitmacht ringsumher Aufstellung nehmen lassen. Die große Zahl sollte abschreckend wirken und tat es auch. Die Leute begannen zu zittern. Sie wussten es nicht anders, als dass sie jetzt getötet würden. Vishtaspa trat vor sie hin und fragte: »Wer von euch versteht unsere Sprache?« Er sah es in verschiedenen Augen aufblitzen, aber die Männer zogen vor zu schweigen. Da riefen einige Bergbewohner: »Gib dir keine Mühe, o König, sie verstehen fast alle unsere Sprache, aber auch wir können die ihre sprechen. Wir wollen gern vermitteln, was du ihnen sagen willst.« Das nahm der König an und sprach dann zu den Gefangenen. Großes Unrecht habt ihr getan, dass ihr des Landes Grenzen nicht geachtet habt. Ihr habt nicht in Not gehandelt, denn es lag euch mehr am Morden der Schlafenden, Niederbrennen der Hütten und Raub der Weiber als am Besitz von Vieh. Vielleicht seid ihr nicht gelehrt worden, dass das Sünde ist. Jetzt aber sollt ihr es lernen, auf eine Weise, die es euch nimmermehr vergessen lassen wird. Da ihr euch betragen habt wie bösartige Kinder, so wird man mit euch auch verfahren wie mit solchen. Ihr werdet geschlagen werden, damit ihr wisst, wie ihr die Strafe verdient habt. Damit ihr aber diese Lehre nicht so rasch vergesst, wird man euch die Schädel kahl scheren. Dann dürft ihr heimgehen. Die Männer heulten auf. Kahl geschoren zu werden war eine große Schande, sogar bei diesen verwilderten Menschen. Lieber wollten sie sterben, als so zugerichtet vor die Augen der Iren treten. Dem König aber lag daran, die Leute ein für allemal abzuschrecken. Er blieb bei seinem Urteilsspruch, den seine Krieger rasch vollzogen. Jeder war überzeugt, dass der junge König gerecht und weise gehandelt habe. Sie freuten sich, ihm dienen zu dürfen. Vorher hatte er ihnen eingeschärft, dass sie weder spotten noch die Leute misshandeln durften. Sie sollten fühlen, dass die Strafe auch als solche vollzogen werde, nicht weil es den anderen Spaß machte. Als alle Gefangenen kahl geschoren waren, rief man Vistaspa wieder herbei. Sie waren überzeugt, dass sie nun doch noch getötet werden würden. An die Freilassung glaubte keiner. Der König betrachtete sie voll Erbarmen. Es war ihm schwer gefallen, festzubleiben angesichts so viel Verkommenheit. Nun sprach er zu ihnen, und die Liebe, die er für seine Mitgeschöpfe empfand, schwang durch seine Stimme. Er sagte, ihr habt eure verdiente Strafe erhalten und dürft nun heimgehen. Es wird keinem von euch mehr in den Sinn kommen, feindselig die Grenze zu überschreiten. Sagt euren Gefährten, was ihnen droht, wenn sie sich einfallen lassen, es euch gleich zu tun. Gleiche Strafe wird sie treffen. Ihr seht, wie viele Krieger hier zur Abwehr bereitstehen. Ehe ihr geht, möchte ich euch noch ein Wort sagen. Ihr wisst, dass ich der König dieses Landes bin. Ihr habt gesehen, wie groß meine Macht ist. Die Männer nickten fast widerwillig. Er gefiel ihnen. Einige von ihnen beeindruckte der Klang seiner Stimme, der ihnen zu Herzen drang, ohne dass es ihnen bewusst wurde. Ich habe meinen Kriegern befohlen, keinen von euch zu töten, fuhr Vistaspa fort. Ihr seht, sie haben meinem Befehl gehorcht. Daran könnt ihr erkennen, dass mir große Macht gegeben ist. Es gibt aber einen, dessen Macht ist tausendmal größer. Er hat allen Menschen das Gebot gegeben, nicht zu töten. Auf sein Gebot hin taten wir alle, was wir uns vorgenommen haben. Dieser eine, ganz Große, ist auch euer Herrscher. Er ist der Allerhöchste, der ewige Gott, den wir anbeten. Stumpfe, verständnislose, ungläubige, verwunderte Augen richteten sich auf den Sprecher. Kaum ein Mann sah aus, als habe er begriffen und wolle mehr hören. Es war dem König, als flüstere ihm eine Stimme zu, er solle für heute nicht weiterreden. Der Same sei ausgestreut und müsse Zeit haben, Wurzeln zu schlagen. So ließ Vistaspa die Bande der Gefesselten lösen und jeder schoss pfeilgeschwind davon, sobald er frei war, ohne auf die Gefährten zu warten. Einer aber drehte sich plötzlich um und lief geradewegs auf den König zu. Enger stellten sich die Krieger um den Herrscher. Sie fürchteten, der Mann habe Schlimmes im Sinn. Doch Vistaspa wehrte ihnen. Schaut ihn an. Sein gutes Wollen leuchtet aus seinen Augen. lasset ihn gewähren. Der Fremde war herbeigekommen. Jetzt beugte er ungeschickt das Knie vor dem König und sagte: »Ich danke dir für deine Güte. Unser Volk kann sie noch nicht erkennen, aber ich sehe sie und werde immer davon sprechen. Nicht die Strafe, sondern die Liebe, mit der sie erteilt wurde, werden uns dir zu Freunden machen, o König. Jung bist du, aber du bist sehr weise. Schön bist du, aber deine Güte übertrifft deine Schönheit. Erlaube, dass ich wiederkomme, wenn mein Haar gewachsen sein wird, damit ich mehr von dem Gott höre, dem du dienst.« Das gewährte der König mit Freuden. Er wunderte sich, dass der Mann so gut Iranisch sprach. Da erfuhr er, dass alle diese Leute an der Grenze die Sprache Irans beherrschten. Nachdem alle Freigelassenen außer Sichtweite waren, sprach Vishtaspa mit seinen Kriegern. Er stellte ihnen die Notwendigkeit, gerüstet zu bleiben, vor Augen. Die Gegner durften sich nicht einbilden, dass die Grenze nun wieder unverteidigt bleibe. »Wir wollen steinerne Hütten in diese Spalten und Risse bauen, viele Hütten an verschiedenen Stellen, sodass die ganze Grenze gesichert sein wird. Zwischen den Hütten müssen dann Krieger umhergehen und beobachten. Ich denke mir, dass wir alle Jahre die Krieger auswechseln müssen, damit immer wieder andere in diese Einsamkeit kommen. Danach sollten sich diejenigen melden, die die erste Wacht übernehmen wollten. Etwa 50 Mann ließ er mit 5 Anführern zurück. Er selbst brach mit den übrigen nach der Hauptstadt auf. Eher als die Seinen ihn erwartet, traf er wieder im Palast ein. Groß war das Staunen, dass er keinen Gefangenen mit sich führte. Es wuchs aber, als er von seinen Maßnahmen erzählte. Auch Zarathustra und Hafiz konnten sich des Lachens nicht erwehren. Danach wurden sie rasch sehr ernst. Sie erkannten, wie wunderbar der junge König geführt wurde, wie selbstverständlich er auf seine Führung lauschte. »Ich sehe ein, dass ich es damals falsch machte, als ich die 100 Gelben mitbrachte«, gestand Hafiz nachdenklich. Der Jüngere widersprach: »Hättest du das nicht getan, so hätte unser Volk ihnen die große Kunstfertigkeit nicht absehen können. Und dass es richtig war, Fürst, beweist dir doch auch, dass niemals mehr ein Feind von dort aus unser Land bedrohte.« Dass Vishtaspa Krieger an der Grenze zurückgelassen hatte, gefiel den Alten besonders. Es war ein Beweis großer Umsicht. Der König aber hatte noch weiter gedacht. »Ich werde von jetzt an ständig die kräftigsten Männer im Gebrauch der Waffen, im Bergsteigen und Wandern ausbilden lassen. Sie mögen daneben ruhig ihr Handwerk betreiben, aber eine gewisse Zeit müssen sie dem Land widmen. Es kommt allen zugute, was sie tun werden. Je größer die Zahl derer ist, die ich gegen einen Feind führen kann, umso geringer wird das Blutvergießen sein. Mit den Führern habe ich schon gesprochen. Sie stimmen mir bei und wollen gern die Arbeit des Unterweisens auf sich nehmen. Ich hoffe aber auch, Vater, dass es für deine Schüler bald Arbeit an der Grenze geben wird. Der Mann, von dem ich euch erzählte, wird nicht ruhen, bis er mehr über Gott hören kann. Er wird, so hoffe ich, noch andere bestimmen, ihn zu begleiten. Dann müssen Priester bereitstehen, die die Fragenden unterrichten. Unsere Krieger würden mehr verderben als nützen. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du schon bald mehrere Schüler nach Norden sendest, die bei den Kriegern wohnen müssten. Ich fürchte ein wenig, dass die Männer da oben in dem rauen Gebirge selber raue Sitten annehmen könnten. Es wird gut sein, wenn die Priester mit ihnen leben, ihnen Andachten halten und sie mahnen.« Der Gedanke gefiel Zarathustra, und während Vishtaspa zu seiner Mutter ging, sie zu begrüßen, sagte der Vater zu Hafiz: »Wahrlich, das Land ist in besten Händen. Wir dürfen ruhig scheiden, wenn unsere Zeit gekommen sein wird. Vistaspa wird König und Priester zugleich sein. Hafiz stimmte von Herzen bei. Er bewunderte den jungen König, den er liebte wie seinen eigenen Sohn. Indessen bestritt er, dass Zarathustra schon entbehrlich sei. »Ich bin bedeutend älter als du, mein Freund«, sagte er bestimmt. »Ich werde zuerst gerufen werden.« Damit hatte er sich geirrt. Der erste Ruf traf Yadasa, die schon lange seiner harrte und alles für ihr Scheiden bereitet hatte.